Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Der Predigtext für das Reformationsfest steht im Brief des Paulus an die Römer im 3. Kapitel. Dort heißt es: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist, und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Liebe Gemeinde, das ist für uns Evangelische ein ganz zentraler biblischer Text, in dem die wichtigsten Anliegen der Reformation ganz klar zum Ausdruck kommen. Nun könnte und müsste ich darüber heute eine lange Predigt halten, aber dann würde es vielleicht so werden wie in folgender Anekdote. Der Pfarrer predigt wieder recht lang und die ganze Gemeinde schläft. Da schreit er plötzlich: Feuer, Feuer! Wo? Ruft ein unvermittelt aus dem Schlaf gerissener Besucher. In der Hölle, antwortet der Gottesmann. Ja, liebe Gemeinde, beim Stichwort Feuer sind alle hellwach. Das ist heute nicht anders als im Mittelalter. Um sogenannte Fegefeuer ging es damals. Das war die Vorstufe der Hölle, wie die Kirche sagte. Die damalige Kirche erfand ja bekanntlich die Ablasspraxis. Das heißt, wer bezahlte, bekam einen Ablassbrief, in dem stand, dass er oder seine schon verstorbenen Angehörigen aus dem Fegefeuer befreit werden. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, oder die andere Version, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Sie kennen diesen Spruch. Damals konnte Otto Normalverbraucher nicht prüfen, ob diese Ablasspraxis auch biblisch ist, denn die Leute konnten damals weder lesen, noch konnten sie Latein oder Griechisch oder Hebräisch, waren also darauf angewiesen, was ihnen gesagt wurde. Der käufliche Ablassbrief war damals oder wurde propagiert als Eintrittskarte in den Himmel. Und im Prinzip war dieser Ablassbrief auch ein Freibrief zum gewissenlosen Sündigen, denn man hatte ja schon bezahlt für den Eintritt in den Himmel. Luther setzte dagegen und führte Römer 3 an, also unseren heutigen Predigtext, wo klar steht, dass wir vor Gott eben nicht durch Werke, also durch das, was wir tun, und auch nicht durch Geld gerecht werden, sondern allein durch den Glauben. Also die Bitte um Vergebung und das Empfangen der Gnade Gottes kostenlos, aber nicht glaubenslos. Das, was uns von Gott trennt, wird nicht mit Geld oder mit unserem Tun überwunden, sondern durch das Kreuz Christi. Hier ist der Ort, wo es Rettung gibt, eben auch Rettung vor der Hölle. Ich sehe das Kreuz. So beginnt ein Lobpreislied. Das ist die richtige Reformation zu allen Zeiten, wenn wieder das Kreuz im Mittelpunkt steht. Also das, was Jesus Christus für uns getan hat und eben nicht das, was wir tun. Die vielen Leute, die ihre vielen guten Taten rühmen, die kommen dadurch nicht in den Himmel. Leider. Auch wenn diese Taten gut und wichtig und hilfreich sind, aber sie machen uns nicht gerecht vor Gott. Leider gibt es die Ablasspraxis in der katholischen Kirche immer noch, ein Hindernis in der Ökumene. Liebe Gemeinde, der Glaube kommt aus der Predigt. Das betont einmal der Apostel Paulus. Die Reformatoren haben daher ein ganz großes Gewicht auf die Predigt gelegt und haben auch recht lang gepredigt, viel länger als ich übrigens. Dabei ist aber zu beachten, dass nicht die Prediger den Glauben bewirken, der kommt auf andere Weise. Wie? Das möchte ich in einem Vergleich verdeutlichen. Jede Predigt ist wie ein langer Güterzug. Der Prediger stellt mit seinen Worten diesen Zug zusammen. Aber jeder Wagen muss noch beladen werden. Und das tut Gott durch sein Wort. Auf einem Wagen ist der Segen Gottes, auf einem anderen Gottes vergebende Gnade, auf wieder einem Gottes Liebe, auf dem nächsten sein Friede und so weiter und so weiter. Dieser Zug fährt angeheizt durch den Prediger Sonntag für Sonntag, durch die Bankreihen, ja, durch die ganze Gemeinde. Und jeder darf diesen Zug anhalten und sich etwas herausnehmen von dem Güterwagen. Gnade oder Segen oder Frieden oder Freude oder Heil und vieles andere mehr. Ich möchte Sie und auch die jungen Leute unter uns ermuntern, von diesem Zug etwas zu nehmen, diesen Zug nicht vorbeifahren zu lassen, sondern anzuhalten, um diese lebenswichtigen Güter Gottes abladen zu können. Denn irgendwann ist der Zug abgefahren, für immer, und dann hilft auch kein Ablass mehr. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle möchte ich daran erinnern, was Reformation bzw. Reformieren eigentlich heißt. Denn hier gibt es Missverständnisse. Landläufig verstehen wir heute unter Reformieren, dass etwas erneuert oder verbessert wird. Wenn in der Politik Reformen gefordert werden, heißt das, dass neue, bessere Gesetze gemacht werden sollen. Aber eigentlich ist die Bedeutung von Reformieren eine völlig andere. Die lateinische Vorsilbe re heißt zurück, nicht vorwärts. Re heißt zurück. Und das lateinische Verb formare bedeutet ganz einfach formen. Reformieren heißt also auf Deutsch zurückformen. Etwas in die alte, bewährte Form bringen. Sich vom Falschen abkehren und zum Richtigen zurückkehren, also zur biblischen Lehre zurückkehren, das hatte Luther mit der Reformation im Sinn. Nicht nur am Reformationsfest sollen wir darüber nachdenken, wo wir oder wo die Kirche oder die Gesellschaft falsch liegen im Denken und im Handeln, wo wir uns zurückbesinnen sollten auf die biblische Lehre, wo wir das Alte, das Bewährte wiederherstellen sollten. Nicht immer sind neue Wege in Religion und Gesellschaft auch richtige Wege. Reformation hieße dann, diese neuen Wege auch wieder zu verlassen. In diesem Zusammenhang fand ich eine Schlagzeile über Bill Gates recht interessant und nachdenkenswert. Bill Gates, der ist ja einer der reichsten und einflussreichsten Personen der Welt. Und diese Schlagzeile lautet: Bill Gates verlässt die Klimakirche. Bill Gates war bisher Vorkämpfer und Geldgeber des Klimaschutzes. Was bedeutet jetzt dieser Satz, Bill Gates verlässt die Klimakirche? Ich weiß es nicht, aber vielleicht will diese Schlagzeile das Gleiche wie die 95 Thesen von Martin Luther, nämlich, dass diskutiert wird. Was ist richtig? Was will er? Was sollen wir tun? Läutet diese Schlagzeile vielleicht eine weltliche, eine politische Reformation ein? Wir dürfen gespannt sein. Kommen wir wieder zum christlichen Verständnis von Reformation zurück. Reformation heißt nämlich immer auch, jetzt die Beziehung zu Gott wiederherstellen, jetzt die Gnade Gottes erbitten, jetzt sich retten lassen aus dem Machtbereich des Bösen, der nicht will, dass wir einmal zu Gott kommen, der nicht will, dass wir Glauben und Lehre reformieren und in die biblische Form zurückführen. Bei Reformation geht es also nicht nur um ein geschichtliches, vergangenes Ereignis von vor 500 Jahren, sondern bei Reformation geht es im erweiterten Sinn um unsere Rettung aus dem Gericht Gottes, vor das alle einmal treten müssen. Wohl dem, der dann den richtigen Anwalt hat, der ihn gerecht spricht, also freispricht, wohl dem, der Jesus Christus hat. Dazu noch eine kleine Beispielgeschichte. Der rheinische Pfarrer Paul Humburg, der erzählte einmal: Oberhalb des Rheinfalls von Schaffhausen waren zwei Männer mit ihrem Boot umgekippt und trieben Hilfe rufend im Strom. Es wurde ihnen vom Ufer ein Rettungsseil zugeworfen. Der eine der beiden ergriff das Rettungsseil und wurde ans Land gezogen. Der andere klammerte sich in seiner Verwirrung und Todesangst an das Boot und trieb mit ihm in den Tod, das heißt, er fiel den Rheinfall hinunter. Beide haben etwas ergriffen, beide haben in der Stunde der höchsten Gefahr auf etwas ihr Vertrauen gesetzt, beide haben an etwas geglaubt. Nur der eine ergriff das Richtige, der andere das Falsche. Es kommt nicht darauf an, dass man überhaupt etwas erfasst als eine Rettung in der Not des Todes, sondern dass wir das Richtige ergreifen, so auch im Blick auf das ewige Heil. Es gilt, die Wahrheit Gottes im Glauben zu erfassen, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Soweit der Bericht des Pfarrers. Liebe Gemeinde, das heißt doch, mit dem, was ich in der Hand habe, an Geld, Besitz, Begabung und so weiter, kann ich mich nicht retten, wie eben der Schiffbrüchige auch nicht, der sich an sein Schiff klammerte, genauso wie andere sich an den Ablass klammern. Nur mit dem, was mir zugeworfen wird, wie das rettende Seil, nur mit dem, was ich ohne meinen Verdienst und ohne dass ich dessen würdig bin, geschenkt bekomme, kann ich gerettet werden, also vor Gott bestehen und ewiges Leben erhalten. Im Predigttext hat Paulus so treffend formuliert: Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Lasst uns die Erlösung, dieses göttliche Rettungsseil ergreifen und festhalten, dass uns nichts und niemand von Jesus und seinem Heil trennen kann. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.